Willkommen bei Sportarchiv, dem Sportgeschichtspodcast. Mein Name ist Tim.
Und mein Name ist Stefan.
Wir sind Sportfans und wollen regelmäßig Geschichten aus der Welt des Sports erzählen. Unsere Schwerpunkte liegen dabei auf Fußball, American Football, Basketball, Baseball und Eishockey. Dabei wollen wir über einzelne Legenden, Teams und legendäre Spiele berichten, aber auch über die Hintergründe und Entwicklungen der einzelnen Sportarten. Nachdem ich in der letzten Folge über die New York Jets, Joe Namath und sein Versprechen im Super Bowl 3 gesprochen habe, hast du in der zweiten Folge über den Beginn des deutschen Fußballs und den langen Weg Deutschlands zur ersten landesweiten Profibundesliga erzählt, bis zum Jahr 1932. Daher bin ich gespannt, wie es weitergehen wird.
Auch in unserer heutigen Episode werden wir uns mit dem Thema Profifußball ja oder nein beschäftigen. Der lange Weg zur Bundesliga. Das entscheidende Datum war der 16. Oktober 1932. Es gab einen DFB-Bundestag in Wiesbaden und unter dem Druck von Realität und auch den Wünschen der führenden Vereine wollte der DFB grünes Licht für die Legalisierung des Berufsfußballs geben. Mittlerweile hatte ja sogar der damalige Präsident des DFB, Felix Linnemann, die Einführung einer Reichsliga, in der dann die besten Vereine den deutschen Meister ausspielen sollten, zumindest nach außen hin befürwortet. Aber die Regionalverbände und die dortigen Befürworter des Amateurismus lehnten das Vorhaben an diesem 16. Oktober 1932 ab. Zur Gesichtswahrung für alle Seiten beschloss man eine endgültige Beschlussfassung auf dem folgenden Verbandstreffen im Mai 1933. Fakt war aber, die üppigen Einnahmen der Vereine durch den massenhaften Stadionbesuch, die waren da und die wurden von den Vereinen auch verwendet. Meist um Leistungsträger gegen Zuwendungen mit immer ausgefeilteren versteckten Aktionen zu halten oder eben andere gute Spieler von anderen Vereinen abzuwerben. Alles gemäß DFB-Statut strengstens verboten. Nur war dies eben in der Realität gar nicht umzusetzen. Es geschah. Aber der DFB, geführt seit 1925 von Felix Linnemann, führte halt keinen sachlichen Dialog. Für den DFB war also immer ein Gegensatz zwischen Amateurfußball und Berufsspielertum da. Ein gleichberechtigtes und auch realitätsnahes Nebeneinander wurde immer abgelehnt. Für die DFB-Spitze gab es halt nur ein Entweder-Oder. Aber tatsächlich war der DFB im Oktober 1932 nur noch in einer Position des Reagierens auf die Realität. Die Spitzenspieler und ihre Vereine hielten sich ja längst nicht mehr an das Amateurstatut. Es sah also Ende 1932 wirklich so aus, als müsste sich der DFB und seine Spitze entgegen ihrer innersten Überzeugung mit dieser Entwicklung zum Profifußball und einer Konzentration der stärksten Spieler und Vereine in einer reichsweiten Profiliga abfinden. Es schien so, als blieben dem DFB nur noch Rückzugsgefechte mit dem Zielen, diese Gründungsbestrebungen von außerhalb des Zugriffs des Verbandes zu unterdrücken, um dann, wenn schon eine solche Profiliga entsteht, diese zumindest unter der Führung und Oberhoheit des DFB umzusetzen und um so zumindest noch Macht und Einfluss zu sichern. Und dann kam der 30. Januar 1933. Adolf Hitler wurde von Reichspräsident Paul von Hindenburg zum deutschen Reichskanzler ernannt. Er wurde ernannt, ein Kabinett der nationalen Erhebung zu bilden. Und innerhalb weniger Monate beseitigte sein Regime dann mit Terror, Notverordnungen und dem Ermächtigungsgesetz, dem Gleichschaltungsgesetzen, sämtliche Organisationen und Parteien, die Gewaltenteilung, die pluralistische Demokratie, den Föderalismus und den Rechtsstaat. Politische Gegner wurden in Konzentrationslager inhaftiert, gefoltert und ermordet. Ein sehr düsterer Hintergrund für unser eigentliches Thema Bundesliga, aber man muss es so knallhart sagen, plötzlich bot sich dem DFB und seiner Spitze so eine Chance, doch noch ihre Interessen mit Hilfe dieser neuen Machthaber zu sichern. Macht und Einfluss im Verband zu erhalten und gar zu vergrößern und zumindest nach außen die Begrifflichkeit des Amateurismus beizubehalten. Denn der DFB hatte schon immer den Begriff der Volksgemeinschaft propagiert und gefordert. Dieses passte nun gut. Zumindest zu Teilen der insgesamt recht diffusen und breit gefächerten Ideologie der nun herrschenden Nationalsozialisten. Der DFB konnte nun mit Fug und Recht behaupten, wir brauchen uns gar nicht umstellen. Der DFB war in seiner Führungselite, in Vorstand und auch den regionalen Verbandsspitzen ja nie ein aktiver Unterstützer der Weimarer Republik und der Demokratie gewesen. Weder verbandsintern noch in seiner gesellschaftlichen Positionierung. Man wünschte sich im DFB, wie auch in großen Teilen der deutschen Bevölkerung und der konservativen und militärischen Eliten, darüber hinaus eine Volksgemeinschaft. Man verlangte eine national ausgerichtete Politik. Man wollte die bolschewistische Gefahr der KPD bekämpfen. Man wollte das demokratische parlamentarische System beenden und auch den Versailler Diktatfrieden quasi rückgängig machen. All das waren in der Gesellschaft anerkannte oder im Umlauf befindliche Themen, die natürlich auch bei den Verbandsspitzen des DFB leider, oder was heißt leider, sie waren einfach dort auch präsent.
Ja, das passte ja auch ganz gut zu dem, was sie ja sowieso wollten.
Ganz genau. Das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, dass eben neben rein sachlichen Gründen noch dieses Ideologische vorhanden war im DFB und in Teilen zumindest mit der nun neu herrschenden Nationalsozialistischen Partei. Da gab es Schnittmengen, da konnte man anknüpfen. Das konnte man für die eigenen Ziele instrumentalisieren. Der Verband konnte nun eben, und diese neue Regierung hatte natürlich auch ganz konkrete Auswirkungen auf den Sport. Und wir können jetzt, oder ich kann jetzt hier nicht die Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft darstellen. Das ist, glaube ich, auch nicht Ziel unseres Podcasts. Aber es gab so faktische Auswirkungen auch auf den Fußball. Und wir sind zwar auf dem Weg zur Bundesliga, aber das ist, glaube ich, wichtig, auch bestimmte Dinge hier jetzt mit zu erwähnen, die rechts und links passierten. Beispielsweise Ende Februar 1933 wurde das Büro der kommunistischen Kampfgemeinschaft Rote Sporteinheit, das waren die kommunistisch geprägten Sportvereine, wurde geschlossen, der Besitz wurde beschlagnahmt, die Verbandszeitung wurde verboten und der gesamte Kampfgemeinschaft Rote Sporteinheit, also diese kommunistische Ableger des Arbeitersports, wurde bis Ende April 1933, also sehr zügig, offiziell verboten. Und die hatten zum damaligen Zeitpunkt ca. 200.000 Mitglieder in 4.000 Vereinen. Das fand ich schon krass, oder?
Ja, das ist ja eine Riesenmenge.
Hätte ich im Leben nicht gedacht. Der DFB war so ungefähr bei 1 Million Mitglieder. Gut, die hatten jetzt 200.000, haben also auch ihre Meisterschaften ausgespielt. Das hatte schon eine gewisse gesellschaftliche oder auch sportpolitische Relevanz.
Also die waren völlig unabhängig vom DFB?
Ja, so ein eigener Verband.
Mhm. Also quasi wie die Turner und...
Ja, die Turner, Sozialdemokraten, das war der Arbeiterturn- und Sportbund. Die Turner war ja DT und da gab es noch die katholisch-konfessionell geprägte Deutsche Jugendkraft. Alle haben so in ihren Vereinen auch teilweise regelmäßig Meister ausgespielt. Nach meiner Recherche waren das teilweise schon gute Spieler. Beispielsweise Erich Seeler, der Vater von Uwe Seeler, war ein sozialdemokratisch geprägter Arbeitersportler. Mhm. Aber die ganz großen Namen, die wir jetzt noch kennen, waren da nicht dabei. Aber in der Breite war das schon relativ bedeutend. Und von den Nationalsozialisten aufgrund der Ideologie natürlich sofort bekämpft worden. Und der DFB hat zumindest Konkurrenten dadurch auch verloren.
Ja, man kriegt ja vielleicht auch neue Mitglieder.
Da sage ich gleich, muss ich gleich noch was zu sagen. Das ist ein guter Punkt. Das wäre logisch gewesen. Ja. Ne? Vielleicht noch einen Satz zu den Funktionären. Die wurden nämlich teilweise in die Konzentrationslager verschleppt, bereits Anfang 33. Und hatten teilweise ein jahrelanges Martyrium vor sich, weil sie Kommunisten waren. Vor dem Hintergrund dieser Maßnahmen erscheint es vielleicht sogar verständlich, dass der Dachverband des gesamten deutschen Sports, der Deutsche Reichsbund für Leibesübungen, das entspricht heute etwa dem Deutschen Sportbund, also waren alle Sportverbände organisiert, eine Ergebenheitsadresse abgegeben hat an die neuen Machthaber. Interessanterweise war in dem Vorstand dieses DRL auch der uns schon bekannte Felix Linnemann, der DFB-Präsident.
Passt ja.
Ich lese es nur ganz kurz vor, weil man es einfach mal gehört haben muss. Der DRA, der Deutsche Reichsbund für Leibesübungen, wird treu seiner Vergangenheit alle seine Kräfte dafür einsetzen, dass dem gewaltigen Strom nationaler Erneuerung, der heute ganz Deutschland machtvoll und befruchtend durchrauscht, alle Flüsse, Bäche und Quellen der großen Turn- und Sportbewegung zugeleitet werden zur Wahrung deutscher Jugendkraft, Stärkung nationaler Gesinnung und zur Erziehung eines wehrhaften Geschlechts. Das ist starker Tobak, oder?
Ja, also, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Aber
es passt in diese Ideologie, dieses Umfeld und dass man sich gleich auf die Seite der neuen Machthaber schlagen wollte, um eben nicht das Schicksal der kommunistischen Sportkameraden zu erleiden. Und dann ging es relativ Schlag auf Schlag. Also ich bin bei meiner Recherche echt etwas erschlagen worden von dieser unheimlich dichten Abfolge in diesen ersten Tagen und Monaten des Jahres 1933. Also es ist schon heftig. Wir waren ja gerade am 21. März, denn dann kam schon der 22. März 1933. Kurt Landauer, Vereinspräsident des FC Bayern München, legt sein Amt nieder. Er verbleibt vorerst als Vereinsmitglied im Verein und wohnt auch weiter in München. Es hat ihn interessanterweise niemand dazu gezwungen, aber er war jüdischen Glaubens und er hatte einfach, man vermutet oder es lässt sich, lassen sich Rückschlüsse finden, dass er als deutscher jüdischen Glaubens einfach gedacht hat, ich kann hier nicht verbleiben, ich muss den Weg freimachen, ich bin in einer zu exponierten Stellung, das könnte für mich oder für den Verein gefährlich werden.
Ja, der wollte wahrscheinlich den Verein schützen.
denke ich auch, denn Kurt Landauer, nach allem, was ich bisher über ihn gelesen habe, war innigst mit dem FC Bayern München verbunden und er hätte wahrscheinlich alles getan, was noch zu tun ist. Und selbst wenn es heißt, er persönlich muss ein Amt aufgeben. Da in der Hinsicht durchaus eine Analogie zu Uli Hoeneß, würde ich sagen. Der ja auch im Grunde alles für den FC Bayern macht heutzutage. Wenn ich das mal so einflechten
darf. Er ist ja der FC Bayern.
Und Kurt Landauer war damals der FC Bayern. Das müsste man nochmal in einer eigenen Folge vielleicht darstellen. Oder würde ich gerne darstellen. 23. März 1933. Nationalsozialistische SA-Kräfte besetzen die Bundesschule des Sozialdemokratischen Arbeiterturn- und Sportbundes in Leipzig und sperren deren Konten. Am selben Tag verabschiedet der Reichstag das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, das Ermächtigungsgesetz. Die Reichsregierung konnte danach ohne Zustimmung des Reichstages und ohne Unterschrift des Reichspräsidenten Gesetze erlassen und internationale Verträge schließen und kündigen. Also eine Blankovollmacht für alles.
Ja, eine reine Diktatur halt.
Ganz genau. Man musste mal wirklich dezidiert festhalten, die bürgerlichen Parteien neben den Nationalsozialisten haben dafür gestimmt. Die Sozialdemokraten haben ausdrücklich dagegen gestimmt. Die Abgeordneten der Kommunistischen Partei konnten nicht mehr abstimmen. Sie wurden bereits verfolgt und waren gar nicht mehr im Parlament vertreten. Am 24. März 1933 versuchte dann der Arbeitersportliche Dachverband, bei dem bürgerlich geprägten Dachverband, dem Deutschen Reichsbund für Leibesübungen, aufgenommen zu werden. Man sollte meinen, man hilft sich.
Wahrscheinlich eher nicht.
Du hast leider recht. Dieser Deutsche Reichsbund für Leibesübungen lehnte dies nicht nur ab, sondern meldete dies auch schnurstracks an den neuen NSDAP-Innenminister. Nach dem Motto, wir wissen da was. Unglaublich, oder?
Ja, vor allem, dass das alles so schnell geht. Ne? Also, dass sie überhaupt so schnell alles beschließen konnten.
Ja, ganz wenige Tage und die waren da wirklich total fix. Und es kam noch schlimmer, am selben Tag hat dann der DFB alle seine Vereine aufgefordert, etwaige Aufnahmeersuchen der in ihrer Existenz bedrohten Arbeitersport-Fußballvereine grundsätzlich abzuweisen.
Also die sind reine Mitläufer geworden und haben sich da lieb Kind gemacht.
Absolut, kann man wirklich überhaupt nicht anders sagen. Dann war eine kurze Zeit, muss man das Ganze erstmal verdauen. Anfang April 1933 hat dann Walter Bensemann, der Gründer und Herausgeber des Kicker, starker Befürworter des Fußballs im Sinne von Pazifismus, Völkerverständigung, des internationalen Spielverkehrs, entschieden, ich muss Deutschland verlassen, ich muss mein Kind, den Kicker, zurücklassen und ging in die Schweiz.
Ja, kann man ja natürlich nachvollziehen. Ne? Der hat es auch richtig gemacht. Der hat frühzeitig erkannt, so wird das nichts.
Das muss man dann wohl leider so sagen. Er war ja auch jüdischen Glaubens und fühlte sich da schon so bedroht und eingezwängt von diesen beginnenden Maßnahmen, dass er auch einfach glaubte, er kann seinem Beruf und seiner Passion, seiner Leidenschaft gar nicht mehr so nachgehen, wie er das gewohnt war.
Ja, der hat wahrscheinlich auch geahnt, dass es auch für sein Leben gefährlich werden könnte.
Das kann auch gut sein, dass er da so vorausschauend das auch schon gesehen hat. Am 9. April 1933 gibt es dann die sogenannte Stuttgarter Erklärung. Eine wohlgemerkt proaktive, vorauseilende und nicht auf Verlangen von DFB oder Staat gewünschte Erklärung von süddeutschen Fußballvereinen. Ich nenne jetzt vielleicht nur mal die Vereine, die wir heute noch kennen. Stuttgarter Kickers, FSV Frankfurt, Eintracht Frankfurt, 1. FC Nürnberg, Spielvereinigung Fürth, FC Bayern München, 1860 München und ein Vorläuferverein des heutigen Karlsruher Sportclubs Phoenix Karlsruhe. Und in dieser Erklärung steht dann Folgendes drin, unter anderem, aber das Wichtigste, die Unterzeichner, also die vorgenannten Vereine, stellen sich freudig und entschieden der nationalen Regierung auf dem Gebiet der körperlichen Ertüchtigung zur Verfügung. Sie sind gewillt, die Entfernung der Juden aus den Sportvereinen vorzunehmen. Und flankierend lässt der DFB im neuen Verbandsorgan, dem Kicker, Bensemann ist ja nicht mehr Herausgeber, verkünden, dass er, also der DFB, Angehörige der jüdischen Rasse und Mitglieder der marxistischen Bewegung in führenden Stellungen für nicht tragbar hält. Die konkrete Umsetzung überlässt man aber dann im Einzelnen den Vereinen. Der DFB legt auch eine neue Mustersatzung für alle Vereine vor, in welcher nun auch die Angabe des Glaubens vorgeschrieben ist.
Also alle werden gleichgeschaltet.
Ja, in die Richtung geht das jetzt, ja. Aber man muss auch festhalten, das ist alles noch vor einer wirklichen staatlichen Gleichschaltung. Es sind keine Befehle, DFB und Vereine handeln proaktiv, weil sie glauben, dass ihnen das Punkte bringt bei der neuen Regierung. Am 12. April 1933 gibt es gewaltige Erschütterungen in der Leitung des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen, dieser Dachorganisation des Sportes. Es gab einen Vorsitzenden und zwei Beisitzer. Der Vorsitzende war Halbjude, er erklärte seinen Rücktritt und ein weiterer Vorstand war ein Demokrat. Auch er wurde aus dem Amt vertrieben. Wer blieb übrig?
Der Herr Linnemann.
Du sagst es. Es wurde ein neuer kommissarischer Vorstand gebildet mit ihm, dem Ruderverbandsvorsitzenden.
Ja, der war wahrscheinlich auch sehr ergeben.
Ja, das war er. Muss er gewesen sein, denn dieses neue Trio mit Felix Linnemann, unserem DFB-Vorsitzenden, bittet dann den Reichskanzler Adolf Hitler darum, die Schirmherrschaft über die im DRA vereinigte Turn- und Sportbewegung zu übernehmen, also eine freiwillige Selbstauflösung. Weitere 8 Tage später, am 28. April 1933, kommt dann eine ganz entscheidende Person auf das Spielfeld, sage ich mal, und zwar war dies der 46-jährige Hans von Tschammer und Osten. Er wurde zum Reichssportkommissar ernannt und passenderweise auch sofort zum Vorsitzenden des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen. Er galt als ein sehr redegewandter und ein gewinnender Mann, der also nach außen dem Ganzen erstmal eine schöne Fassade geben sollte. Seine Aufgabe war klar umrissen. Er sollte den deutschen Sport neu ordnen.
Der war also Mitglied der NSDAP wahrscheinlich.
Ja, der war seit 1929 in der NSDAP. Der war später dann ab 1932 SA-Gruppenführer. Und er war auch nach der Reichstagswahl im Juli 1932 Abgeordneter im Reichstag für die NSDAP. Also die Aufgabe von diesem Hans von Tschammer und Osten war dann eben auch die Sportpolitik der Nationalsozialisten bis auf die örtliche Vereinsebene durchzusetzen. So sorgte er zunächst dafür, dass im gesamten Sport das nationalsozialistische Führerprinzip eingeführt werden sollte. Es gibt von ihm ein Zitat, das habe ich rausgesucht, wo er dann Folgendes sagt. Die Leibesübungen am deutschen Menschen haben, wenn sie überhaupt kulturellen Wert gewinnen sollen, der Erhaltung und Förderung unserer Rasse und ihrer Eigenart zu dienen. Grundsätzlich bestimmt den deutschen Sport der arische Mensch und die deutsche Jugenderziehung der Deutsche und nicht der Jude. Also ganz klares politisches Statement. Und dieser Mensch sollte nun den deutschen Sport neu ordnen. Am 30. April 1933 ging es dann nochmal weiter. Nach den Kommunisten waren jetzt die Sozialdemokraten dran. Es gab ein offizielles Verbot des Arbeiterturn- und Sportbundes. Dieser hatte fast 740.000 Mitglieder in 6.886 Vereinen.
Also das ist ja fast so viel, wie der DFB dann hatte.
Ja, tatsächlich. Also es war, ein großer Konkurrent wurde ausgeschaltet. Das kann man einfach auch mal so platt sagen. Und dann könnte man ja auch annehmen, dass diese Arbeitersportler jetzt in den bürgerlichen Fußballverein des DFB aufgenommen werden könnten und relativ problemlos. Aber nein, es kam die Auflage einer durchaus demütigenden Unterwerfungs- und Loyalitätsbekundung. Es gab dann 3 Dinge, die man erfüllen musste. Erstens, eine eidesstattliche Erklärung, nicht mehr zum Marxismus zu stehen. Zweitens, ein polizeiliches Führungszeugnis. Und drittens, Bürgschaft 2 Vereinsmitglieder, welche bereits vor dem 30.01.1933 einem nationalen Verband angehörten. Das wären alle NSDAP-Organisationen gewesen und der Stahlhelm. Das war der Bund der Frontsoldaten des Ersten Weltkrieges.
Die brauchte man dann quasi als Leumundszeugen.
Sonst kam man da gar nicht rein.
Wahrscheinlich als Jude natürlich sowieso nicht.
Juden gar, ja, das war in einem Graubereich, aber de facto wurden keine Juden mehr aufgenommen. In die Führungsposition durften sie sowieso nicht mehr. Und die Mitglieder, das blieb den Vereinen überlassen, ob man die entfernte oder nicht. Sozialdemokraten und Marxisten, also Kommunisten, durften unter diesen Auflagen, wenn überhaupt, aufgenommen werden. Also schon sehr, sehr restriktive, abgrenzende Verordnungen. Man muss noch erwähnen, dass im Mai 1933 eigentlich ja der DFB-Bundestag hätte tagen sollen mit der Beschlussfassung zur Einführung von Profifußball und Liga. Dies wird von der DFB-Spitze aber vor dem Hintergrund der politischen Entwicklung abgesagt und damit die weitere verbandsinterne Debatte um diese Einführung praktisch beendet.
Ja, das kam denen ja richtig zu Pass dann.
Da kommt dann gleich das Führerprinzip zum Tragen. Jetzt wird nur noch von oben nach unten bestimmt, es wird nicht mehr diskutiert. Und dann wird es nochmal konkreter von Seiten der neuen Sportführung. Am 24. Mai 1933 verkündet der neue Reichssportkommissar Hans von Tschammer und Osten Folgendes zur Neuordnung des Sports. Sportverbände sind nicht dazu da, um das persönliche Wohlergehen von Privatpersonen zu fördern. Mhm. Und das Zeitalter des individualistischen Sportbetriebs ist vorbei. Für mich klingt das zumindest nach außen hin als ein Nein zum Profifußball. Weiterhin wurde der deutsche Sport nun in 15 Fachverbände, genau Fachämter genannt, neu gegliedert. Übergeordnet bestand nun ein sogenannter Reichsführerring für Leibesübungen. Der Deutsche Fußballbund bestand nach außen hin für die internationalen Verpflichtungen des DFB und als Mitglied des Weltverbandes FIFA weiter fort. In Deutschland selber wurde der Fußball aber nun als Fachamt für Fußball, Cricket und Rugby geführt.
Klingt ja so, als würde der DFB jetzt irgendwie degradiert werden.
Ja, er wird zumindest ganz neu aufgestellt. Also der Deutsche Fußballbund in der Art und Weise, wie er bis dahin bestand, wird entmachtet. Und damit, und es geht noch weiter, die 7 regionalen Verbände, die wollte man am liebsten auch loswerden. Zumindest wurde jetzt schon verkündet, dass man regional dieses Fachamt für Fußball in 16 Sportgaue untergliedern wolle.
War denn der Herr Lindemann da immer noch aktiv?
Ja, dieser Mensch, Felix Lindemann wird uns weiter begleiten. Bis zum bitteren Schluss, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Und passenderweise am 30. Mai 1933 beauftragt der Reichssportkommissar Hans von Schammer und Osten besagten Felix Lindemann mit der Leitung des deutschen Fußballs. Am 11. Juni 1933 fand in Köln dann das Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft statt. Es war das erste Finale mit 2 westdeutschen Vereinen, Fortuna Düsseldorf und FC Schalke 04. In den Jahrzehnten davor waren die süddeutschen Vereine ja eher dominant gewesen. Die Fortuna gewann 3:0. Aber dies war auch dann der Anlass, dass Felix Lindemann am 12. Juni, am darauffolgenden Tag, Folgendes äußerte. Ich gelobe im Sinne der von mir seit langem erstrebten Volksgemeinschaft freudig am Neuaufbau des deutschen Sportes mitzuwirken. Also er macht sich weiter Liebkind bei den Machthabern. Aber das war auch nötig, denn entgegen seiner Äußerungen war Hans von Schammer und Osten gar nicht so sehr gegen den Profifußball eingestellt. Er war eher flexibel, würde ich mal sagen. Im Juli 1933 wird aus dem Reichssportkommissar dann per Dekret der Reichssportführer. Und er gibt dann auch durch seinen Beauftragten Friedrich Miltner bekannt, dass für ihn, für den Reichssportführer, die Einführung des Berufsfußballs beschlossene Sache sei. Das überrascht. Möglicherweise stand sogar die Gründung einer reichsweiten Profiliga im Raum. Die Nazis und ihr Reichssportkommissar standen diesem Thema, so ist jedenfalls der aktuelle wissenschaftliche Stand, flexibel und eher ergebnisoffen gegenüber. Es würde insofern auch eine gewisse Plausibilität geben, als im Rennsport, im Radsport und auch im Boxsport, Max Schmeling als Beispiel, ja auch weiterhin Profisport im NS-regierten Deutschland vorhanden war. Es gibt keine harten Fakten über diese Möglichkeit.
Macht ja auch alles Sinn, weil die Nazis waren ja auch daran interessiert, dass man nach außen hin erfolgreich im Sport war. Das sieht man dann auch 36 bei der Olympiade.
Sehr guter Gedanke, total richtig. Da kommen wir auch nochmal zu. Die wollten erstmal Ruhe haben, die wollten erfolgreich sein. Wie der Weg dahin führt, Am 9. Juli 1933 kam dann der eigentlich für Mai vorgesehene DFB-Bundestag. Gemäß Protokoll dauerte das Ganze 28 Minuten. Per Akklamation wurde Felix Lindemann zum neuen Führer der Reichsfachschaft Fußball oder des Fachamtes Fußball bestimmt. Und er gab dazu folgendes Statement auch ab. Als DFB haben wir die Pflicht, im Verband das Prinzip der Führerschaft zu übernehmen. Der DFB sei ja ein Vorläufer der heutigen Bewegung, denn man habe immer im Sinne der Volksgemeinschaft gearbeitet. Wir als DFB brauchen uns nicht umzustellen.
Man ist sozusagen schon ein Vorreiter gewesen.
Behauptet man jetzt. Also rein so vom Gedankengut ist da bestimmt was dran. Also man sieht, die DFB-Spitze nutzt dies nun, um ihre Ziele mit Hilfe der neuen Machthaber umzusetzen. Und was waren das für Ziele? Zum einen sollten die aus DFB-Sicht einflussreichen Landesverbände entmachtet und deren bisherige Opposition gegen Entscheidungen der DFB-Spitze komplett unterbunden werden. Dann ging es um die Frage des Berufsspielertums, die wollte man jetzt im eigenen Sinne bestimmen, also eben nicht. Und man wollte vor dem Hintergrund der Schwäche des Nationalteams das Ligen- und Ausbildungssystem reformieren, aber im eigenen Sinne und so wie man es wollte. Dieses Festhalten am Amateurismus durch die DFB-Spitze verhindert somit im Ergebnis auch weiterhin die Einführung einer nationalen Liga, stärkt aber gleichzeitig die Nationalmannschaft. Denn die soll das Aushängeschild des Staates und des Verbandes werden. Und bisher glänzte die ja leider nicht. Und das Problem war ja 1932 dieser extrem dezentrale Status quo der Fußballmeisterschaft in Deutschland. Und das hat sich auf das Leistungsniveau ja auch sehr negativ ausgewirkt. 1931 war ja dann diese Doppelpleite 0:6 und 0:5 gegen Österreich. Und dies wollte man nun mit der Einführung einer neuen Spielklassenform, der Gauliga, beheben. Diese Gauligen, es waren ja 16 Sportgaue jetzt, sollten dann üblicherweise 10 Mannschaften beinhalten und sollten nun erstmals eine einheitliche, landesweite oberste Spielklasse bilden. Das war ein großer Fortschritt, denn bisher gab es ja die 7 Landesverbände, vorher mit 50 regionalen obersten Spielklassen und die hießen ganz unterschiedlich. Kreisliga, Bezirksliga, Oberliga, A-Klasse etc. Und die waren auch ganz unterschiedlich in ihrer Teilnehmerzahl. Die Zahl der nominell erstklassigen Vereine wird für das Jahr 1932-33 auf 559 gezählt. Und im Jahr 1933-34 nach dieser Reform auf 16 Gauligen A10 Vereine hätte man nur noch 133 gehabt. Also es gab da auch noch leichte Abweichungen, aber eine deutliche Reduzierung. Und damit die gewünschte Konzentration der Spielkräfte. Man kann sagen, im Ergebnis hält der DFB nach außen nominell im Amateurismus fest, kann aber zugleich zur Leistungssteigerung der jetzt noch stärker als förderungswürdiges Aushängeschild des Staates empfundene Nationalmannschaft professionellere Strukturen für einen Leistungsfußball mit Amateurstatus einführen. Die Spiele gingen jetzt zwar zumindest offiziell weiter einer Arbeit nach, konnten aber durch einen reduzierten, konzentrierteren Ligabetrieb entlastet werden und durch den Ausbau von regionalen Verbandstrainern und Trainingslagern in den jeweiligen Gauen ihre Leistungsstärke verbessern. So wollte man auch ohne die Vorteile einer professionell bezahlten, das gesamte Reich einbeziehenden nationalen Liga aus Amateuren wettbewerbsfähige Weltklassespieler formen. Das war das Ziel. Die Nationalmannschaft wird wichtiger. Das kann man auch daran festmachen, dass die Anzahl der Länderspiele signifikant steigt. Also in den Jahren 1920 bis 1932 gab es im Schnitt 4,8 Länderspiele pro Jahr und ab 1933 bis 1942, wo dann gar keine Spiele mehr ausgetragen werden, in diesen Jahren gab es 10,6 Länderspiele im Schnitt, also ist deutliche Steigerung. Ja, und jetzt haben wir immer noch die 7 Landesverbände, aber nicht mehr lange. Denn beginnend mit dem 6. August 1933 beginnt die freiwillige Selbstauflösung dieser Verbände. Der Süddeutsche Fußball- und Leichtathletikverband beginnt, der letzte ist der Westdeutsche Spielverband im März 1935. Aber so ganz war das Thema Profifußball immer noch nicht ausgestanden für den DFB, denn im August 1933 gab es auch nochmal ein Treffen. Und zwar mit dem Beauftragten des Reichssportführers, Herrn Friedrich Mildner, mit Albert Bauer, dem Manager des Süddeutschen Verbands für Berufsfußballspiele und omnipräsent Felix Linnemann, dem Fachamtsleiter Fußball. Im Ergebnis gelingt dem DFB die Verhinderung des geplanten Profiverbands und der Einführung einer Profiliga. Die Nationalsozialisten wollten keine Störungen im Ablauf des Sports vor den Olympischen Spielen 1936 in Garmisch-Partenkirchen, Winterspiele und Berlin-Sommerspiele. Daher war man, wie würde man heute sagen, fein damit, die aktuellen Funktionäre weitermachen zu lassen. Wichtig war nur die absolute politisch-gesellschaftliche Unterordnung unter die Nationalsozialisten und ihren absoluten Machtanspruch im Land. Wenn dies nach Ansicht der DFB-Spitze auch ohne Profifußball und eine reichsweite oberste Profiliga möglich wäre, waren die Nationalsozialisten und auch der Reichssportführer damit einverstanden. Der DFB musste aber jetzt liefern.
Tja, Erfolge mussten dann wohl her.
Genau. Und jetzt wurde das Ganze zementiert. Im September 1933 erlässt der DFB neue Amateurstatuten. De facto die Rückkehr zu den repressiven Bestimmungen von 1920. Alle Fortschritte, die in den Jahren 20 bis 32 gemacht worden sind, auch wenn sie nur klein gewesen waren, werden zurückgenommen. Und diese Bestimmungen haben Folgendes im Wesentlichen zum Inhalt. Das Gebot, dass ein Spieler aus der Teilnahme am Sport keinen Gewinn an Geld oder Geldwert ziehen darf. Verstieß ein Fußballer hiergegen, sollte er zum Berufsspieler erklärt werden, womit er in den Wettbewerben des Fachamtes Fußball nicht mehr spielberechtigt wäre. Also er könnte nirgendwo mehr in Deutschland spielen. Ebenfalls wurde ein erneutes Verbot für Spielerwechsel ausgesprochen. Denn dies sei nach Linnemann ein Kapitalverbrechen gegen den Geist der Kameradschaft und der Gemeinschaft im Sport. Also Spielerwechsel wollte man auch nicht. Aber natürlich unter der Oberfläche rumorte es weiter. Im Oktober 1933 werden dann zwei Spitzenclubs aus Breslau vom Spielverkehr suspendiert. Es ging dann immer schön so weiter. Im Beginn 1934 wurde nach einer Profi-Affäre der VfR Heilbronn aufgelöst. Im Herbst 1934 wurde Werder Bremen disqualifiziert, weil man den Nationalspieler Edmund Kohnen aus Saarbrücken abwerben wollte. Und der Spieler Josef Nachtigall, ein Stürmer von Fortuna Düsseldorf, wurde auch erstmal gesperrt, weil die Fortuna beim DFB keine Erlaubnis zur Beschaffung einer Arbeit für diesen eingeholt hatte, sondern ihn einfach selbstständig ohne den DFB lukrativ mit einer Arbeitsstelle versorgt hatte. Das ging natürlich auch nicht. Aber diese Fälle waren auch nur die Spitze des Eisberges. In der Literatur sind weitere 16 Strafmaßnahmen 1934 aufgeführt. Im April 1934 wurde es jetzt dringlich für den DFB. Man musste ja liefern, man musste Erfolge vorweisen. Die Weltmeisterschaft in Italien stand an. Und erstmals erfolgt in Vorbereitung auf ein Fußballturnier eine professionelle Vorbereitung der nach außen hin ja immer noch Amateur-Nationalspieler. Bis dato hatte der DFB nur einmal an einem Fußballturnier teilgenommen, an den Olympischen Spielen 1928 in Antwerpen. Da war man ja bereits im Viertelfinale mit 1:4 gegen Uruguay gescheitert, was als Blamage empfunden worden war. An der ersten Weltmeisterschaft 1930 in Uruguay hatte der DFB arroganterweise nicht teilgenommen, man wollte nicht. 1932 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles gab es kein Fußballturnier. Also war jetzt die erste Chance, sich zu bewähren, Erfolg zu haben. Ich habe mir das mal ein bisschen genauer angeschaut. Es gab dann 6 Bundessportlehrer, die dann reichsweit Sichtungslehrgänge durchgeführt haben mit ca. 80 Kandidaten, um das beste Potenzial für den WM-Kader zu finden. Es folgten dann noch zwei finale Sichtungslehrgänge unter der Leitung des Reichstrainers Otto Nerz. Seit 1927 war Otto Nerz Reichstrainer. Und überraschenderweise gab es Testspiele, und zwar sogar gegen Profis des englischen Erstligisten Derby County. Die waren in der Saison 1933-34 Vierter geworden in der ersten Division. Meister war erneut Arsenal London geworden, Zweiter war Huddersfield Town und Dritter als Neuling Tottenham Hotspur London.
Okay, die kennt man ja wenigstens.
Die kennt man alle, genau. Und Derby County wurde also eingeladen. Man hatte so ein bisschen Sorge vorher in der Presse, naja, ob denn die englischen Profis überhaupt ernst machen oder ob die das Ganze nicht so ein bisschen als Urlaubsfahrt betrachten. Naja, und die ersten beiden Spiele waren dann auch entsprechend. Frankfurter Waldstadion, Deutschland gewinnt 5-2. Dann Köln-Müngersdorf, Deutschland gewinnt 5-0. Da kamen dann sehr kritische Stimmen auf. Aber dann haben wohl die englischen Spieler auch so ein bisschen gedacht, jetzt zeigen wir es den Deutschen mal. Wohlgemerkt der Vierte der englischen Liga gegen das Nationalteam Deutschlands. Im Düsseldorfer Rheinstadion im dritten Spiel gewann dann Derby County 1-0. An dem letzten und vierten Spiel in Dortmund gab es ein schiedliches 1-1. Zur weiteren Unterstützung des ganzen Unternehmens erfolgen nun auch, undenkbar vor dem 30. Januar 1933, großzügige Freistellungen der Arbeitgeber und es gibt auch finanzielle Lösungen zum Thema Lohnersatz für Lehrgänge und Auswahlspiele. Im Vorfeld der Weltmeisterschaft wird die deutsche Elf, es waren ja Amateure nominell, von der italienischen Presse als die schwächste und die aussichtsloseste Mannschaft gehandelt. Überraschenderweise, für alle jedenfalls ausländischen Beobachter, erreicht Deutschland mit seiner Amateurnationalmannschaft aber das Halbfinale. Man scheitert dann an der Tschechoslowakei, die hatten ja eine Profiliga. Die weiteren Halbfinalisten waren Italien und Österreich, auch Profiliga. Italien schlägt Österreich und die Deutschen finden sich dann im Spiel um Platz 3 wieder gegen das Nachbarland Österreich.
Oh, das ist ja eine schöne Partie.
Oh ja, das wird in der Tat eine sehr interessante Partie. Und es gibt dann ein Problem, ein ganz absurdes Problem vor Spielbeginn. Beide Mannschaften wollen in Weiß-Schwarz spielen, Deutsche und Österreicher. Keiner hat darüber nachgedacht, wer jetzt ein Vorrecht hat. Ersatztrikot will keine von beiden Mannschaften wählen. Bevor man gar nicht spielt, wird dann entschieden, Österreich spielt mit dem Trikot des heimischen AC Neapel, blau-weiß. Die Österreicher treten ohne ihren verletzten Starspieler Matthias Sindelar an und sind auch insgesamt ein wenig über ihren Zenit als Wunderteam hinaus. Im Ergebnis gewinnt Deutschland 3-2. Das DFB-Team wird Dritter, durchaus erfolgreich. Und der DFB verkauft dies nach außen, dass man ja nun Weltmeister der Amateure sei. Denn die anderen drei Halbfinalisten seien ja alles Profiteams. Die würden ja insofern, wäre das ja kein fairer Vergleich. Weltmeister wird dann Italien im Finale gegen die Tschechoslowakei im eigenen Land. Kehren wir auf die deutsche Sportbühne zurück. Am 24. Juni 1934 wird dann der FC Schalke 04 erstmals deutscher Meister. Im Berliner Poststadion, das Olympiastadion war ja noch nicht bereit, besiegte man den ersten FC Nürnberg, eines der dominanten Teams der 20er Jahre, mit 2-1. Man kann dazu auch sagen, dass diese neue Politik von Staat und DFB die Vereine bevorzugte, die einen Standort in Industriegebieten hatten, denn die hatten die besseren Chancen auf professionelles Training und auch Arbeitsverhältnisse. Die süddeutschen Vereine waren sonst neben den Zuschauereinnahmen eher abhängig gewesen von Sponsoren aus dem Umfeld, gab die jetzt aufgrund der neuen Politik und des neu proklamierten Amateurismus wegfielen oder so nicht mehr in Erscheinung treten konnten. In dem Zusammenhang vielleicht wirklich mal ein Schlaglicht auf die große Dominanz des FC Schalke 04. Dieser Verein war tatsächlich von 1933 bis 1942 der Verein Deutschlands. Sie wurden 6-mal deutscher Meister, sie wurden 3-mal Vizemeister, waren also in 9 Finals um die deutsche Meisterschaft. Sie waren 5-mal im Pokalfinale. Der hieß damals allerdings noch nicht DFB-Pokal, sondern passenderweise einfach Chammer-Pokal nach dem deutschen Reichssportführer Hans von Chammer und Osten. Man gewann das also einmal, aber dann mit gutem Timing. 1937, man wurde deutscher Meister und Chammer-Pokalsieger. Das war das erste Double in der Geschichte des deutschen Fußballsports.
Also im Grunde der FC Bayern der 30er Jahre.
Definitiv. Wir hatten ja schon über die Ausschaltung der kommunistischen und sozialdemokratischen Verbände und ihrer Vereine gesprochen. Es gab da aber noch andere. Es gab noch den konfessionell geprägten, katholisch geprägten Verband der Deutschen Jugendkraft. Am 1. Juli 1934 waren die dann auch fällig. Die Zentrale wurde durchsucht und deren Vorsitzender oder Reichsführer wurde bequemerweise auf der Flucht erschossen. Ein Jahr später, im Juli 1935, wurden dann den konfessionellen Jugendverbänden, also allen, denen wurde jegliche sportliche Aktivität verboten. Die durften sich nur noch um ihre kirchlichen Themen kümmern. Und im Jahre 1935 gab es noch eine weitere pikante Affäre. Es ging mal wieder um einen Nationalspieler, es ging um Geld und der DFB sah sich mal wieder zum Handeln genötigt. Der Spieler war der bekannte Nationalstürmer Richard Hofmann, zu dieser Zeit Rekordtorschütze des Deutschen Fußballbundes. Er wurde unbefristet gesperrt. Ja, warum, fragt man sich. Man muss dazu wissen, er spielte beim Dresdner SC und Dresden war zu der Zeit Zentrum der deutschen Tabakverarbeitung. Richard Hofmann, der auch ehrfürchtig König Richard genannt wurde, war ein überzeugter Nichtraucher. Aber zur damaligen Zeit war natürlich das Qualmen durchaus immer noch en vogue. Man rauchte, wo man ging und stand. Und so kam es, dass dieser Sportler, Richard Hofmann, eben von zahlreichen Plakaten der Tabakfirma Bulgaria vom Plakat her lächelte. Aber die Oberen des Deutschen Fußballbundes fanden diese Werbung des Amateurs Richard Hofmann überhaupt nicht lustig und sperrten ihn dann für die Auswahl. Unbefristet. Es gab auch Stimmen, die behaupteten, dass mit Richard Hofmann die Nationalmannschaft durchaus viel stärker gewesen wäre und vielleicht sogar 1934 Weltmeister geworden wäre. Aber man handelte eben dann doch gegen eigene Interessen, um eben das Amateurstatut auf Biegen und Brechen durchzusetzen. Am besten eben gegen eine bekannte Persönlichkeit mit entsprechender Außenwirkung. Richard Hofmann versuchte dann seine Sperre zu umgehen und er unterzeichnete dann einen Profivertrag mit dem französischen Erstligisten Olympique Lillois. Er hielt aber, pikant, vom DFB keine Spielgenehmigung. Er sollte ja bestraft werden.
Bietet das denn in Frankreich dann irgendeine Rolle?
Also dem, was ich so gelesen habe, haben die Franzosen sich dann eben doch danach gerichtet, dass der DFB den Spieler Richard Hofmann gesperrt hat. Also da gab es ja auch FIFA-Regularien, an die wollte man sich da auch dann doch schon halten. Apropos Schwächung, im August 1936 fand das Olympische Fußballturnier statt. Nach einem lockeren 9:0 gegen Luxemburg im ersten Spiel stand dann ein Spiel gegen Norwegen auf dem Spielplan. Und der Reichskanzler Adolf Hitler, der sich sonst überhaupt nicht für Fußball interessierte, wurde überredet, sich dieses Spiel im Poststadion zu Berlin anzuschauen. Der DFB galt als Turnierfavorit neben Italien. Aber ich mach's kurz, es gab einen unerwarteten Rückschlag. Man verlor gegen Norwegen mit 0:2 und schied sang- und klanglos aus.
Das vor dem Reichskanzler.
Und vielleicht auch, weil eben ein Topstürmer wie Richard Hofmann nicht mitspielte. Man muss also zum Hintergrund auch noch sagen, dass die DFB-Spitze Felix Linnemann in Person darauf gedrungen hatte, mit einer Ersatzmannschaft anzutreten, um die besten Spieler zu schonen. Das hat nicht funktioniert. Nach den Olympischen Sommerspielen 1936 erließ dann der Reichssportführer aus Anerkennung für die guten Leistungen der deutschen Sportler insgesamt eine weitgehende Amnestie für viele gesperrte Sportler. So auch Richard Hofmann, der dann ab Mitte Oktober 1936 wieder für seinen Dresdner SC stürmen durfte. Seine Nationalmannschaftskarriere war aber de facto beendet. Am 16. Mai 1937 fand dann in Breslau ein denkwürdiges Spiel statt gegen Dänemark. Die Dänen waren seit November 1935 in 4 Spielen unbesiegt, also es war die Geburtsstunde der sogenannten Breslau-Elf. Diese Mannschaft gilt auch heute noch als eine der spielstärksten Nationalmannschaften des DFB aller Zeiten. Man gewann entsprechend auch hoch mit 8:0 gegen die Dänen. Und es war für die deutsche Sportöffentlichkeit eine Offenbarung damals. Es war eine deutsche Nationalmannschaft, die eben nicht nur kämpfte und rannte, sie spielte. Es war ein wahrhaft legendäres Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Natürlich kann man das damalige Spielniveau nicht mit heute vergleichen, aber ich würde mal sagen, unter den damaligen Gegebenheiten ihrer Zeit war das eine außergewöhnliche Leistung. Und da wir auch gerne über Legenden sprechen wollen, nicht nur über die Strukturen, vielleicht mal ein kurzer Einschub, wer hat denn da gespielt für Deutschland? Ich vermute mal, heute wird man vielleicht noch Fritz Scheppern vom FC Schalke 04 kennen. Alle anderen Spieler würde ich vermuten, wirst du jetzt nicht kennen. Es waren noch 7 Spieler von der WM 1934 dabei. Am 13. März 1938 kam dann die Politik der Breslau Elf in die Quere. Es erfolgte der Anschluss oder die Einverleibung Österreichs durch das Deutsche Reich. Und kaum waren die deutschen Truppen in Österreich einmarschiert, kam es zu Maßnahmen im österreichischen Fußballbund. Durchaus heftige Maßnahmen. Der Vorstand von Austria Wien, der jüdische Präsident Emanuel Michel Schwarz, wurde seines Amtes enthoben und festgenommen. Der gesamte Vereinsvorstand wurde entlassen und die Vereinsführung von Gefolgsleuten der NSDAP übernommen. Österreichischen Gefolgsleuten natürlich. Das Schicksal von Michel Schwarz war schon sehr heftig. Ich will so ein paar Sachen aufzählen. Er und seine Frau und sein Sohn Franz waren als sogenannte Halbjuden, wurden verfolgt. Das Paar musste sich scheiden lassen, wobei Schwarz als Jude die Alleinschuld auf sich nahm, um seiner arischen Frau die Wohnung zu sichern. Das Paar konnte erst nach dem Zweiten Weltkrieg 1951 seine Ehe wieder erneuern. Also ein ganz krasser Eingriff in das Privatleben.
Aber er hat überlebt anscheinend.
Im Ergebnis hat er überlebt, aber durch echt glückliche Umstände. Er konnte 1939 dann durch Unterstützung des italienischen Fußballfunktionärs Giovanni Mauro nach Bologna fliehen, konnte aber dort auch nicht bleiben, weil auch in Italien zunehmend von staatlicher Seite ein Antisemitismus verordnet wurde.
Ja, Mussolini hat das ja so ähnlich dann
leider
gehandhabt.
Ja. Dann hat er aber immer noch Hilfe durch den FIFA-Präsidenten Jules Rimet. Dieser mit seinem Generalsekretär Henri Delaunay verhalf ihm zu einem Visum für Frankreich. Er wurde dann in Grenoble Sportmasseur und schlug sich irgendwie durch. Aber das Deutsche Reich folgte ihm. 1940 wurde Frankreich erobert und im Jahre 1944 wurde er in Angoulême aufgegriffen und kam in ein Internierungslager. Dort geschah dann ein Wunder. Aus ihm, so wie er das dann berichtet, unerklärlichen Gründen verhalf ihm der aus Österreich stammende Lagerleiter, der ihn zwar lautstark beschimpfte, aber zur nächtlichen Flucht, indem er ein Lagertor unversperrt ließ. Schwarz konnte sich dann mit Hilfe von französischen Fußballern der Résistance in Paris verbergen. Und sein Sohn Franz, der mit der Mutter in Wien verblieben war, berichtete später, dass er mehrmals von der deutschen Geheimpolizei der Gestapo verprügelt wurde, weil diese den Aufenthalt seines Vaters erfahren wollten. Also ganz heftige Repressalien. Der Verein FK Austria, dem er ja vorgestanden hatte, der wurde dann umbenannt in SC Ostmark. Allerdings nur bis Juli 1938. Also man hat dann versucht, das wieder umzubenennen mit Erfolg, hat auf die Tradition des Vereins verwiesen und der hieß dann doch wieder Austria Wien. Der ÖFB-Präsident Dr. Josef Gerö, auch Halbjude, wurde abgesetzt. Er wurde dann mit anderen Prominenten in das Konzentrationslager Dachau deportiert und später nach Buchenwald verlegt. Nach insgesamt 16-monatiger Haft wurde er freigelassen. Er flüchtete dann quasi nach Zagreb und wurde dort in einer Textilfirma aktiv. Im Jahre 1941 wurde er dort wieder von der Gestapo verhaftet, später aber als schuldlos entlassen und im Jahre 1944 nach Wien zurückgebracht, wo er dann überlebte und nach dem Zweiten Weltkrieg wieder ÖFB-Präsident werden konnte. Zum Schluss vielleicht noch dieses, der SCH Chor Wien. Erster Profimeister Österreichs 1925 wurde aus dem ÖFB komplett ausgeschlossen. Alle jüdischen Spieler der Liga wurden aus der laufenden Meisterschaft ausgeschlossen. Ein großer Teil der Spieler konnte ins Ausland fliehen, es wurden aber doch immer noch viele Spieler ermordet oder durch Zwangsarbeit zugrunde gerichtet. Und ganz im Sinne des Deutschen Fußballbundes erfolgte am 22. April 1938 dann ein Dekret, besagte Amateurisierung der österreichischen Profiliga. Bis zum 1. Juli 1938 wurden alle gültigen Profispielerverträge gekündigt und alle Spieler hatten einen bürgerlichen Beruf nachzuweisen. Die bisherige Profiliga Österreichs wurde als 17. neue Gauliga Ostmark mit 10 Mannschaften dann in den Spielbetrieb des Deutschen Fußballbundes eingegliedert. Wir hatten das ja 1938, es gab eine Weltmeisterschaft, die hatten die Deutschen jetzt vor der Brust und sie waren zum Erfolg verdammt. Umso mehr, als ja jetzt das österreichische Wunderteam Teil des Deutschen Fußballbundes war. Das klingt so ein bisschen wie 1990, Franz Beckenbauer, wir haben jetzt die beste Nationalmannschaft aller Zeiten, wir haben die Besten auf der Bundesrepublik und wir haben die Besten der DDR. Das muss doch über Jahre erfolgreich sein.
Wir werden auf Jahre unschlagbar sein.
Ja, so waren seine Worte. Es kam anders. Aber zurück in 1938. Wie war es denn da? Am 12. Mai 1938 gab es aber erstmal den offiziellen Rücktritt von Otto Nerz. Er wurde ersetzt durch Sepp Herberger als neuen Reichstrainer. Wie es dazu kam, ist nicht so ganz klar, ob der Rücktritt von Otto Nerz eine Folge der Pleite bei den Olympischen Spielen war oder ob nicht doch Otto Nerz einfach andere Aufgaben bevorzugte. Die Literatur ist da unentschieden. Man kann das nicht genau ermitteln, aber Fakt ist, Sepp Herberger wurde neuer Reichstrainer.
Was hat der vorher gemacht?
Der war bereits Verbandstrainer im Westdeutschen Spielverband und davor war er Fußballer bei Waldhof Mannheim. Also und bei Tennis Borussia Berlin und er hatte immer dann schon das Ziel, Fußballtrainer zu werden, gefördert durch Otto Nerz. Die waren auch schon ein Gespann bei Tennis Borussia Berlin. Also da gab es schon eine langjährige Verbindung. Otto Nerz war dann auch Trauzeuge bei der Hochzeit von Sepp Herberger. Und das war ein sehr enges Gespann.
Also es waren keine Konkurrenten?
Die waren Partner, aber auch Rivalen. Aber sie waren keine Feinde. Sie blieben auch danach noch verbunden. Es gab Schriftwechsel. Und Otto Nerz hat anfangs auch noch mitgewirkt bei der Zusammenstellung der Mannschaft. Aber wir haben ja die Politik, die dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Denn es gab dann im Juni 1938 eine Vorgabe der Reichssportführung und demnach sollte eine großdeutsche Mannschaft gebildet werden. Und zwar ein Mischungsverhältnis der deutschen und der österreichischen Fußballer. Denn es ging also nicht, dass man sagt, naja, passt mir aber besser, 10 Deutsche und nur ein Österreicher. Das ging nicht. Also es musste eine sichtbare Mischung erfolgen. Also es wurde wirklich von oben bestimmt, das musst du umsetzen und es ist jetzt deine Aufgabe, lieber Sepp Herberger, dass das Ganze auch noch erfolgreich ist. Und es kam, wie es kommen musste, diese, wie nannte man das damals so schön, Wiener Melange mit preußischem Einschlag scheitert und zwar krachend. Bereits in der ersten Runde trifft man auf die Schweiz, nach einem 1:1 nach Verlängerung scheitert man im Wiederholungsspiel mit 2:4.
War man nach dem Spiel schon ausgeschieden?
Ja, das war noch die Zeit, wo es nur 16 Teilnehmer an der WM gab und das war von Anfang an ein reines K.O.-Turnier. Du verlierst, bist draußen.
Das war ein kurzes Turnier.
Das war ein sehr kurzes Turnier, wie schon die Olympischen Spiele auch. Also nach dem 1934er Erfolgshoch des dritten Platzes gab es dann 36 und 38 sehr rasch derbe Pleiten. Übrigens gewann Italien erneut den Weltmeistertitel. Und es geht weiter mit der Politik leider. Am 1.10.1938, kurz nach der Weltmeisterschaft, wird dann das Sudetenland in das Deutsche Reich integriert. Die deutschen Truppen marschieren da ein. Es gab die Münchner Konferenz. England und Frankreich haben über den Kopf der Tschechoslowakei hinweg entschieden, dass das Deutsche Reich sich das von überwiegend deutschsprachigen bewohnte Sudetenland einverleiben darf. Das hieß aber für den deutschen Fußball, es gab eine 18. Gauliga. Also das Ganze wurde jetzt schon wieder ein bisschen verwässert. Wir hatten mal 16, dann kam die Ostmark Österreich dazu, jetzt kommt das Sudetenland dazu. Und es kommt natürlich noch schlimmer. Es gibt den 9.11.1938, die Reichspogromnacht mit all ihren furchtbaren Ereignissen, Morden, Anzünden von Synagogen im gesamten Deutschen Reich. Auf den Fußball bezogen erfolgte nun die endgültige Auflösung aller jüdischen Sportvereine in ganz vielen deutschen Städten. Also für jüdische Mitbürger war eine Sportausübung damit überhaupt nicht mehr möglich. Und die Expansion des Deutschen Reiches ging dann weiter. Am 15. auf den 16. März 1939 wurde die sogenannte Resttschechei, der Rest der Tschechoslowakei, dann auch noch von deutschen Truppen besetzt. Diesmal wurde aber der Amateurgedanke, wie in Österreich, nicht importiert. Die tschechischen Profivereine blieben erhalten. Das entsprach wohl der Besatzungspolitik, um diese dem Deutschen Reich feindselig eingestellte Bevölkerung mit zu befrieden. Im Juni 1940 marschierte dann die deutsche Wehrmacht in Frankreich und damit auch im Elsass ein. Diese Vereine wurden dann auch im Rahmen einer Liga erfasst. Auch diese Vereine nahmen dann an den Spielen um die deutsche Meisterschaft teil. Es gab noch eine denkwürdige Episode auf FIFA-Ebene. 1940, 1941 versuchten DFB und italienischer Fußballverband, die FIFA durch eine unfreundliche Übernahme zu dominieren. Durch die Kriegshandlungen war der in der neutralen Schweiz verbliebene Weltfußballverband FIFA nun umzingelt von faschistischen Ländern oder ihm unterstellten Ländern. Das heißt, die nicht deutschen und nicht italienischen FIFA-Funktionäre waren abhängig, dass Deutschland und Italien diese an den Grenzen in die Schweiz passieren ließen. Nun fasste man den Gedanken, zufällig diese FIFA-Funktionäre aus Holland und Frankreich an den Grenzen zur Schweiz eben nicht mehr passieren zu lassen. Es hätte zur Folge gehabt, dass dann bei einer plötzlich angesetzten FIFA-Sitzung nur noch die Funktionäre des DFB und aus Italien vor Ort gewesen wären und so diese unfreundliche Übernahme der FIFA hätten durchführen können. Es kam nicht dazu. Das Ganze scheiterte an einem heute leider auch gar nicht mehr bekannten Menschen, der aber Großes geleistet hat. Es war der aus dem Elsass stammende Ivo Schricker. Der war der FIFA-Generalsekretär. Er war der einzige Festangestellte des Fußballweltverbandes. Er residierte dann in diesen Jahren in der Schweiz, in Zürich, in einem dortigen Büro. Und er führte mit dem gesamten FIFA-Weltverband Korrespondenz und gehörte auch zu einem Dringlichkeitskomitee an, was nach Kriegsbeginn auch nur noch aus 3 Personen bestand. Er wehrte sich dagegen und er hat es aber geschafft, dass zu den entsprechenden Sitzungen der FIFA auch die Sportfunktionäre aus Holland und aus Frankreich zugegen waren, zur großen Überraschung der Deutschen und Italiener. Und Ivo Schricker hat, so ist die einhellige Meinung der Kommentatoren, großen Anteil daran, dass dies gelang, diese unfreundliche Übernahme der FIFA durch Italien und Deutschland zu vereiteln. 1942 hätte dann die nächste Weltmeisterschaft in Deutschland stattfinden sollen, diese wird aber kriegsbedingt abgesagt. Am 22.11.1942 findet das letzte Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft statt. Es wird in Pressburg, dem heutigen Bratislava, gegen die Slowakei durchgeführt. Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt mit 4:2. 1943-44 fand die letzte beendete Meisterschaft dann statt. Am 18. Juni 1944 gab es ein Finale in Berlin. Der Dresdner SC spielte gegen den Luftwaffensportverein Hamburg vor 70.000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion und gewann mit 4:0. Der Erfolg des Luftwaffensportvereins Hamburg war typisch für den Aufstieg der zum größten Teil dann neu gebildeten Militärvereine in diesen Jahren.
Ist ja erstaunlich, dass es 1944 überhaupt noch ein Spiel gab.
Das fand ich auch. Es gab ja zahllose Angriffe der Alliierten, Bombenalarme. Man vermutet im Nachhinein auch so ein bisschen, ja, dass die Alliierten, die Daten waren ja bekannt, auf Angriffe verzichtet haben. Aber eine andere Erklärung gibt es eigentlich dafür nicht. Das sportliche Geschehen des DFB endete dann in der Saison 1944-45. Die Meisterschaft konnte nicht mehr beendet werden. Es gab im April 1945 das letzte Spiel noch in der Gauliga Hamburg. Gab auch in der dann noch unterteilten Gauliga Südbayern noch ein Spiel des FC Bayern München. Aber das waren noch die einzigen letzten Teile des Deutschen Reiches, die noch nicht von Kriegshandlungen extrem bedrängt worden waren. Da gab es halt noch Spiele. Und damit enden wir heute. Der deutsche Fußball existierte nicht mehr, so wie auch das Deutsche Reich nach der Kapitulation nicht mehr existierte.
Und dann bin ich mal gespannt, wie es dann nach dem Krieg weiterging.
Ja, der lange Weg der Bundesliga wird dann fortgesetzt werden, aber das ist eine neue Episode und ja, ich freue mich, dir das dann weiter zu berichten.
Da freue ich mich auch schon drauf.
Also, bis dahin. So, das war Teil 2, der lange Weg zur Bundesliga. Noch jetzt nenne ich gerne nochmal Bücher und Quellen, die ich genutzt habe, um diesen Text zu erstellen, auch vielleicht für alle diejenigen, die sich noch ein bisschen weiter einlesen wollen. 1997 erschienen von Jürgen Leinemann, Sepp Herberger, Ein Leben, eine Legende im Rowohlt Verlag. 1999 Gerhard Fischer und Ulrich Lindner, Stürmen für Hitler, im Verlag Die Werkstatt. Dann 2000 Arthur Heinrich, Der Deutsche Fußballbund, im Papyrossa Verlag. 2008 von Lorenz Pfeiffer und Dietrich Schulze-Marmeling, im Verlag Die Werkstatt herausgegeben, Hakenkreuz und rundes Leder. In 2008 von Marquardt Herzog, Fußball zur Zeit des NS, bei Kohlhammer. 2018 von Erik Eggers, Fußball in der Weimarer Republik, im Verlag Eriks Buchregal. 2022 wieder von Lorenz Pfeiffer und Dietrich Schulze-Marmeling herausgegeben, Einig furchtlos treu, der Kicker im Nationalsozialismus, auch im Verlag Die Werkstatt. Und dann gibt es noch ein Internetportal, nennt sich ruhrbarone.de, also Ruhr wie der Ruhrpott. Und da gab es einen Gastautor, Thomas Weigelt, und der hat auch zum Fußball im NS im September 2014 eine kleine Artikelserie veröffentlicht. Das war es im Wesentlichen. Also gegebenenfalls viel Spaß beim Nachlesen. Ja, das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Webseite hinterlassen oder auf Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge unterbreiten.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Website angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.